Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Uhr Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Die Themen: Fehler mit schwerwiegenden Folgen. Bundesrat Schmid habe bei der Ernennung von Armeechef Neef falsch gehandelt, sagt die GPK. Bereit zur Kollegialität. Ueli Maurer würde als Bundesrat Entscheide der Landesregierung mittragen. Dann die Entwicklung in Mumbai. Die indische Armee hat beide besetzten Hotels gestürmt. Unklar ist die Zahl der Toten. Dazu später in der Sendung die Frage an den Experten: Weshalb zeigt Indien auf den Nachbarn Pakistan? Gute Aussichten für Schulabgänger. Die Zahl der Lehrstellen in der Schweiz ist um 11% gestiegen. Und Blick in die Trickkiste der Pharmafirmen. Die Produzenten von Originalpräparaten behindern laut der EU die Generika-Herstellung. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Karin Britsch.
Bundesrat Samuel Schmid habe bei der Ernennung von Roland Neef zum Armeechef einen folgenschweren Fehler gemacht. Zu diesem Schluss kommt die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats. Für die GPK hält CVP-Nationalrat Rudi Lustenberger fest:
Der Chef VBS trägt als Departementschef die Hauptverantwortung für den äußerst unglücklichen Verlauf der ganzen Angelegenheit.
Der Gesamtbundesrat habe vom laufenden Strafverfahren gegen Neef nichts gewusst. Positiv vermerkt die GPK, dass Schmid das Auswahlverfahren sehr ernst genommen habe. Die GPK möchte, dass bei Personalentscheiden auf höchster Stufe auch die Akten abgeschlossener Strafverfahren eingesehen werden können. Und für die Abgangsentschädigung zugunsten des Armeechefs habe es keine hinreichende Rechtsgrundlage gegeben. Die Probleme des Verteidigungsdepartements gehen nach Ansicht der Geschäftsprüfungskommission weit über den Fall Neef hinaus. Der neue Departementschef solle dann die Probleme analysieren und Lösungen vorschlagen. Der SVP-Bundesratskandidat Ueli Maurer hat sich ausdrücklich zum Kollegialitätsprinzip in der Schweizer Regierung bekannt. Im Tagesgespräch von Schweizer Radio Dieres erklärte Maurer, wie er sich die Arbeit eines Bundesrats im Kollegium vorstellt.
Er bringt seine Ansicht ein, die deckt sich ja in der Regel mit seiner Partei, weil er ist als Parteivertreter gewählt worden. Das ist bei mir nicht anders als zum Beispiel bei Moritz Leuenberger. Dann wird um Lösungen gerungen und dann wird entschieden und dann trägt die Kollegialbehörde den Entscheid mit. Das ist bei mir genau gleich und ich habe noch nie Mühe gehabt, einen demokratisch gewählten Entscheid nachher auch zu vertreten.
So, Ueli Maurer. Die Schweiz ist für den französischen Premierminister François Fillon kein Steuerparadies. Bei einem Arbeitsbesuch auf Schloss Luçon in der Waadt betonte Fillon, das Bankgeheimnis dürfe die Rechtshilfe nicht verhindern. Bundespräsident Guschmann bekräftigte die Bereitschaft der Schweiz, die Zinsbesteuerung neu zu verhandeln. An dem Treffen nahmen auch Bundesrätin Galmiret und Bundesrat Leuenberger teil. Es war der erste Besuch eines französischen Regierungschefs in der Schweiz seit 17 Jahren. Am dritten Tag nach den Terrorangriffen in Mumbai haben die Sicherheitskräfte die zwei besetzten Hotels sowie das jüdische Zentrum gestürmt. Noch ist vieles unklar, auch die genaue Opferzahl. Unter den Toten gibt es nach Angaben der indischen Behörden mindestens 19 Ausländer, darunter 4 Deutsche. Im jüdischen Zentrum seien 5 israelische Geiseln gestorben. Das Schweizer Außendepartement teilt mit: 30 Schweizer hätten sich an den Anschlagsorten befunden, sie seien aber alle unverletzt geblieben. Die thailändische Regierung will trotz der anhaltenden Besetzung der Flughäfen von Bangkok nicht gewaltsam gegen die Demonstranten vorgehen, sondern verhandeln. Ministerpräsident Somchai entließ aber den obersten Polizeichef. Er habe sich der Anordnung widersetzt, die Straßenproteste zu unterbinden. Laut der Regierung sitzen Zehntausende Touristen in Thailand fest. In Italien hat die Regierung Wirtschaftshilfe für Familien und Unternehmen beschlossen. Dazu gehört ein Steuerbonus von 1'000 Euro für sozial schwache Familien. Auch die Firmen erhalten einen Steuernachlass. Das gesamte Konjunkturprogramm der Regierung beläuft sich auf 80 Milliarden Euro innerhalb mehrerer Jahre. Bayern will zusammen mit dem Deutschen Bund ein Rettungsprogramm von mehr als 30 Milliarden Euro für die angeschlagene Bayerische Landesbank aufstellen. Die Lage bei der Bank sei sehr ernst, betonte der bayerische Ministerpräsident Seehofer, ohne Einzelheiten zu nennen. Der größte deutsche Stahlkonzern ThyssenKrupp stellt ein milliardenschweres Sparprogramm in Aussicht, samt dem Abbau von Temporärarbeitern. Eigene Arbeiter sollen möglichst nicht entlassen werden, doch würden sicher auch Investitionen hinausgeschoben. Der große Konkurrent ArcelorMittal hatte gestern angekündigt, möglicherweise würden in Europa 6.000 Mitarbeiter entlassen. Der französische Präsident Sarkozy hat ein Konjunkturprogramm in der Höhe von 19 Milliarden Euro angekündigt, vor allem zugunsten der Autoindustrie. Einzelheiten werden nächste Woche bekannt. Die französischen Autohersteller schließen ihre Werke im Dezember meist mehrere Wochen, zum Teil auch jene im Ausland. Die Schweizer Grossunternehmen fordern den Bundesrat auf, gegen die drohenden Preiserhöhungen beim Strom einzugreifen. Preisanstiege bis zu 70% seien unannehmbar. Die Strombranche habe letztes Jahr Gewinne von insgesamt 3 Milliarden Franken erzielt. Die Durchleitungsgebühren würden von den Stromversorgern selbst berechnet. So komme es, dass sie in der Schweiz mehr als doppelt so hoch seien wie im Ausland. Die Schweizer Unternehmen bieten im laufenden Jahr 11% mehr Ausbildungsplätze für Lehrlinge an. Angesichts der sich abzeichnenden Rezession zeigte sich der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, Paul Rechsteiner, an der 4. Nationalen Lehrstellenkonferenz in Uzwil dennoch besorgt. Noch immer hätten 7.000 Jugendliche keine Lösung gefunden. Andererseits wurde an der Konferenz auch betont, wegen der Bevölkerungsentwicklung würden immer weniger junge Leute auf den Lehrstellenmarkt kommen. Beim tödlichen Verkehrsunfall von Schönenwerd gibt es keine Hinweise darauf, dass sich die beteiligten drei Raser ein Rennen geliefert haben. Die Solothurner Staatsanwaltschaft relativiert damit frühere Angaben. Die Fahrer seien aber in jedem Fall viel zu schnell unterwegs gewesen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.817 Punkten plus 3,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.760 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 54,58 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 21,80. Starke Schneefälle haben im Tessin zu einem Verkehrschaos geführt. Zwischen Faido und Airolo bergwärts ist die Autobahn A2 nur sehr schwierig zu befahren. In Chiasso hinderte die Polizei die Lastwagen am Eintritt in die Schweiz. Im Urnerland werden die Lastwagen Richtung Süden ebenfalls zurückgehalten. Und damit zum Wetter. Im Norden schneit es heute Abend noch stellenweise. In tiefsten Lagen ist auch vereisender Regen möglich. Morgen Samstag ist es wechselnd bewölkt. Über dem Mittelland liegt zunächst Nebel. Dieser löst sich am Nachmittag auf. Es zeigt sich ab und zu die Sonne. Im Süden lässt der Schneefall morgen vorübergehend etwas nach. Die Temperatur liegt zwischen 0 und 3 Grad, in den Föhnregionen bei 9 Grad. Am Sonntag ist es im Norden teils sonnig, teils bewölkt, im Süden schneit es. Die Höchstwerte liegen bei 2 Grad, in den Alpentälern wird es mit starkem Föhn bis 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres, die weiteren Themen. NEF ist weg, Schmied geht auch bald. Jetzt legt die GPK ihren Bericht über die Schweizer Polit-Sommergeschichte vor. Wir analysieren ihn. Politische Synchronschwimmer, aber keine Freunde, das SVP-Kandidatenduo Maurer-Blocher. Nur ein Zwischenhoch. Schulabgänger finden leichter Lehrstellen, aber die Finanzkrise trübt auch hier die Aussichten. Dann das Gespräch mit dem Indienkenner über die Muslime im Land. Sie seien die Verlierer der Modernisierung. Die Pharmafirmen und wie sie günstige Medikamente verhindern. Und Toyotas Mantra heißt Qualität. Japans Autobauer ist auch in der Krise auf Erfolgskurs. Die Affäre NEF und die Rolle von Verteidigungsminister Samuel Schmid. Das war die dominierende Politgeschichte diesen Sommer hierzulande. Armeechef Roland NEF ist inzwischen zurückgetreten. VBS-Chef Samuel Schmid hat seinen Rücktritt angekündigt. Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates hat die Angelegenheit unter die Lupe genommen. In ihrem Bericht schreibt sie nun, Bundesrat Schmid habe gravierende Fehler gemacht und nicht die Wahrheit gesagt. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Der Untersuchungsbericht über die Umstände der Ernennung von Roland Neef zum Chef der Armee ist eine Chronologie des Versagens von Bundesrat Samuel Schmid. CVP-Nationalrat Rudi Lustenberger, der die Untersuchung der Geschäftsprüfungskommission GPK geleitet hat, stellt fest:
Departementschef trägt die Hauptverantwortung dafür, dass dieses Verfahren so unglücklich geendet hat.
Dass Bundesrat Schmid die Landesregierung Roland Neef zum Armeechef hat wählen lassen, obschon zu diesem Zeitpunkt ein Strafverfahren gegen diesen am Laufen war, ist für die GPK ein wörtlich folgenschwerer Fehler. Er habe das Verfahren falsch eingeschätzt, Roland Neef übermäßig vertraut, mangelnde Sorgfalt an den Tag gelegt. Wenn gegen einen höheren Stabsoffizier wegen Nötigung und anderen Delikten ermittelt werde und eine Hausdurchsuchung stattfinde, dann müsste diesem Problem zwingend nachgegangen werden, findet die GPK. Ihr Bericht zeigt jedoch, dass Bundesrat Schmid und der damalige Armeechef Christoph Keckeis diese Information für sich behalten haben. Weder ein vierköpfiges Gremium, das Schmid bei der Auswahl der Kandidaten beraten hat, noch ein Experte, der die Persönlichkeit der Anwärter überprüfen sollte, wurden orientiert. Wäre dies geschehen, ist für Rudi Lustenberger klar, Roland Neef wäre nie Chef der Schweizer Armee geworden.
Er hätte zum damaligen Zeitpunkt dem Bundesrat Herrn Roland Neef nie vorschlagen dürfen.
Der Bericht belegt weiter, dass Bundesrat Schmid die Öffentlichkeit über die Affäre Neef lückenhaft, irreführend und wahrheitswidrig informiert hat. Schon im September hat Schweizer Radio DRS aufgedeckt, dass Samuel Schmid viel früher vom Strafverfahren wusste und nicht erst kurz vor der Wahl von Roland Neef durch den Betroffenen selbst darüber informiert wurde, wie es vor den Medien behauptet hatte. Im Tagesgespräch gab der VBS-Chef damals als Begründung an:
Ich bin nur ein Mensch und ich habe solche Tatsache vergessen und ich habe sie darum auch nicht mehr in Erinnerung gehabt.
Diese Aussage bezeichnet die GPK nun als Zitat «wenig glaubhaft». Der Bericht zeigt, dass Schmid selbst den damaligen Armeechef Keckeis lange vor der Wahl Neefs damit beauftragt hatte, das Strafverfahren weiter zu verfolgen und ihn auf dem Laufenden zu halten. Auch dies müsste Schmid also vergessen haben. Auch die Sicherheitsüberprüfung von Roland Neef durch die zuständige Fachstelle im VBS erhält von der GPK miserable Noten. Sie wundert sich, dass der Kandidat Neef von der Fachstelle grünes Licht erhalten hat, obschon diese bis am Schluss nicht wusste, worum es im Strafverfahren gegen seine Person eigentlich ging. Die GPK zeigt sich zudem irritiert, dass Bundesrat Schmid auf einem Dokument mit Unterschrift bezeugte, durch Neef über das eingestellte Verfahren vollumfänglich orientiert worden zu sein. Dies, obwohl der VBS-Chef gewusst habe, dass diese Information nie erfolgt sei, wie es im GPK-Bericht wörtlich heißt.
Soweit der Bericht von Philipp Burkhardt. Ich bin jetzt verbunden mit Pascal Krauthammer im Bundeshaus. Sie haben die Entwicklung der Affäre Neef-Schmid verfolgt. Jetzt liegt dieser Bericht der GPK vor. Hat er Neues zutage gefördert?
Nein, grundlegend Neues hat der Bericht sicher nicht zutage gefördert, aber er hat die Geschehnisse rund um die Ernennung von Roland Neef vervollständigt und er hat die bisherigen Recherchen bestätigt, was wichtig ist, auch denke ich wegen der Geschichtsschreibung rund um den Rücktritt von Bundesrat Samuel Schmid. Der Bericht zeigt nämlich das Versagen, dieses doch massive und unverständliche Versagen der verschiedensten Stellen, als es um die Besetzung einer der wichtigsten Stellen hier in der Schweiz ging, der Stelle als Armeechef.
Wie werten Sie diese Vorwürfe an Samuel Schmid? Doch eher massiv.
Ja, die Vorwürfe sind massiv, wenn man eine solche Kategorie benutzen will. Der GPK-Bericht bestätigt nämlich ganz grundsätzlich, dass Samuel Schmid schwerwiegende Fehler gemacht hat. Er trage die Hauptverantwortung dafür, dass alle Hinweise zum Strafverfahren unberücksichtigt geblieben sind. Das sagte auch Rudi Lustenberger vorhin im Bericht.
Bundesrat Schmid hat vor 2,5 Wochen seinen Rücktritt angekündigt. Wenn er das nicht getan hätte, käme er jetzt, nachdem dieser Bericht vorliegt, unter zunehmenden Druck.
Ja, ich denke bestimmt, der GPK-Bericht hätte den Druck auf Samuel Schmid nicht nur erneuert, sondern tatsächlich massiv verstärkt, will heißen, auch ohne die Angriffe der SVP und ohne die Medien, welche am Schluss eigentlich fast unisono Schmids Rücktritt gefordert hatten. Diese Summe der Verfehlungen, wie sie im Bericht aufgelistet sind, diese Summe der Verfehlungen macht es aus, Schmids Chancen, zum Vizepräsidenten gewählt zu werden, wären damit stark beeinträchtigt gewesen und der politische Druck zurückzutreten hätte sicher nochmals massiv zugenommen.
Bereits zurückgetreten ist der Armeechef Roland Neef. Hat der GPK GPK-Bericht auch Folgen für ihn?
Ja, Roland Neff, der zurückgetretene Armeechef, hat gemäß GPK-Bericht die Karten nie auf den Tisch gelegt. Das heißt, er hat seine Wahl zum Armeechef eigentlich nur möglich gemacht, indem er den Inhalt des Strafverfahrens verheimlicht hat oder verhindert hat, dass die Verantwortlichen die Details erfahren konnten. Für die GPK muss der Bundesrat deshalb jetzt prüfen, ob Roland Neff seine Mitteilungs- und Offenbarungspflicht nicht verletzt hat und ob in diesem Licht seine Abgangsentschädigung von immerhin 275.000 Franken gerechtfertigt erscheint.
Besten Dank, Pascal Krauthammer, für diese Einschätzungen. Wer nächstes Jahr in der Schweiz die Schule beendet und eine Lehrstelle sucht, hat es leichter als frühere Jahrgänge. Mit 88.000 Lehrstellen bietet die Wirtschaft so viel Ausbildungsplätze an wie noch nie. 9%, 11% mehr als im Vorjahr. Aber diese Medaille hat auch eine Kehrseite und die glänzt weniger. Die Zukunft des Schweizer Lehrstellenmarktes sieht nämlich eher trüb aus. Von der Lehrstellenkonferenz im St. Gallischen Uzwil der Bericht von Philipp Erath.
So viele Lehrstellen gab es noch nie. Bundesrätin Doris Leuthard war deshalb an der Lehrstellenkonferenz in Uzwil verständlicherweise erfreut.
Ja, ich bin eigentlich zufrieden. Natürlich, man kann immer noch mehr tun, aber 88.000 Lehrstellenangebote, das ist doch ein wesentlicher Fortschritt. 5.000 sind noch offen, also es haben auch einige Jugendliche noch eine Chance, jetzt doch noch den Einstieg zu finden.
Geholfen, mehr Lehrstellen zu schaffen, habe die bis anhin gute Wirtschaftslage, sagt Leuthard. Dann habe aber auch die Ausweitung der sogenannten Attestlehre auf 20 Berufe etwas gebracht. So bekamen vor allem schulisch schwächere Jugendliche eine Lehrstelle. Denn in der Attestlehre, die statt 4 nur 2 Jahre dauert, sind die Anforderungen an die Lehrlinge weniger hoch. Doch die Finanzkrise und die drohende Rezession werden diese Entwicklung bald bremsen. Denn die Arbeitslosigkeit wird steigen, Bundesrätin Doris Leuthard.
Wir müssen davon ausgehen, dass auch die Lehrstellensituation betroffen wird.
Für 2009 rechnet die Bundesrätin zwar noch nicht mit weniger Lehrstellen, da die Verträge meist schon abgeschlossen sind. Doch ab 2010 würden wohl weniger Ausbildungsplätze angeboten werden. Vor allem für Jugendliche mit einem schlechten Abschlusszeugnis wird es dann schwieriger, eine Lehrstelle zu ergattern. Denn gibt es mehr Jugendliche als Lehrstellen, werden zuerst jene Schulabgänger eingestellt, die gute Noten vorweisen können. Deshalb ist es der Bundesrätin wichtig,
dass man vor allem jetzt dieses Case-Management vorantreibt. Im nächsten Jahr werden wir im Bereich der Attestausbildungen von heute 20 auf 31 erhöhen können. Das gibt wertvolle Angebote, gerade eben für die schulisch schwächeren Jugendlichen.
Mit Case-Management sind individuelle Fördermaßnahmen gemeint. Also, dass Jugendliche mit schulischen Problemen bei der Lehrstellensuche durch kantonale Programme einzeln unterstützt werden. Ob dieses Paket, also Attestlehre und Case Management, reicht, ist noch unklar. Allenfalls müsse man bei der nächsten Konferenz in einem Jahr weitere Maßnahmen ergreifen, erklärt Leuthard. Auch ein Thema an der Lehrstellenkonferenz war die Befürchtung, dass der Schweiz mittelfristig die Fachkräfte ausgehen werden, auch wenn das angesichts einer drohenden Rezession nicht gerade logisch klingt. Arbeitgeberpräsident Thomas Daum:
Rezession und Fachkräftemangel müssen sich nicht ausschließen. Wir haben konjunkturelle Bewegungen, die weisen jetzt nach abwärts. Wir haben auf der anderen Seite immer auch noch eine strukturelle Entwicklung. Und es kann durchaus sein, dass während eines konjunkturellen Abschwungs in gewissen Sektoren des Arbeitsmarkts noch Mangelerscheinungen vorhanden sind.
Mit struktureller Entwicklung meint Daum, dass in Zukunft durch den Geburtenrückgang weniger junge Menschen auf Lehrstellensuche gehen werden. Bis 2015 werden im Vergleich zu heute 14% weniger Jugendliche die Schule abschließen. Das wird vor allem das Gesundheitswesen, den naturwissenschaftlichen und den Dienstleistungsbereich treffen, denn in diesen Berufen fehlen schon heute mancherorts Fachkräfte. Die Lehrstellenkonferenz hat deshalb beschlossen, die Trends genau unter die Lupe zu nehmen. In einem weiteren Schritt sollen Schülerinnen und Schüler schon im Alter von 13 Jahren über Berufe, in denen Fachkräftemangel besteht, informiert werden. Mit dem Ziel, sie für diese Berufe zu begeistern.
Der Bericht von Philipp Erath. Der Beste und der Zweitbeste. der Laute und der Fleißige oder auch einfach Herr und Knecht. Für das Gespann Blocher Maurer gibt es viele Beschreibungen, doch keine passt wirklich. Denn auch wenn die beiden die SVP seit vielen Jahren prägen, sie gemeinsam von Erfolg zu Erfolg führen, zwischen den beiden funkt es nicht wirklich. Und das schon lange. Jetzt stehen sie gemeinsam auf dem Ticket ihrer Partei für die Wahl in den Bundesrat und sind wohl weiter auseinander denn je. Geraldine Eicher.
Bundesrat wird der eine wohl werden, Bundesrat war der andere. Gemeinsam haben sie die Partei zum Erfolg geführt und gemeinsam waren sie einsam in ihren Ämtern. Schon der Anfang war harzig. Er wisse, dass er nicht Blochers Wunschkandidat gewesen sei, bekannte Urli Maurer nach seiner Wahl zum Parteipräsidenten. Das war 1996. Seither haben sie ihr distanziertes Verhältnis gepflegt. Das hat auch Kurt Siegenthaler, langjähriger Bundeshausjournalist, so beobachtet.
Nach meiner Ansicht war immer ein gewisses Problem zwischen den beiden. Blocher hat Maurer geholt, weil er ihn als Bauernbub aufgestellt hat für die Regierungsratswahlen und hat immer gedacht, der Maurer macht schon, was ich ihm sage. Und mit der Zeit wurde dann Maurer immer stärker, ging in die Sektionen, wurde bei der Basis sehr geschätzt und da wurde wahrscheinlich Blocher hellhörig.
Vordergründig demonstrierte das Duo meist Einheit. Im Hintergrund rumorte es immer wieder. Und das war auch öffentlich vernehmbar. Etwa als Christoph Blocher den Frischling im Parteipräsidium zurückpfiff, weil sich Maurer mit den anderen Bundesratsparteien für eine Annäherung an Europa stark gemacht hatte. Lob von Blocher erhielt Maurer wohl nie, denn nicht zu loben ist ein Führungsprinzip von Christoph Blocher. Nur bei sich selber war Blocher nicht so prinzipiengetreu, auch gestern nicht.
Das ist für die Schweiz ganz wichtig jetzt, dass ich nicht den Bettel hinwerfe. Vor allem, wenn ich weiß, was da kommt.
Trotz dieser unverfrorenen Unbescheidenheit ist Urli Maurer Christoph Blocher über 17 Jahre treu zur Seite gestanden, hat geschuftet und geackert für Blocher, für und mit ihm als Provokateur geamtet, ihm als idealer Partner zugedient. Urli Maurer, der ehemalige Bauernbub, der das einfache, bescheidene schätzt, und Christoph Blocher, der Pfarrerssohn, der es schätzt, das einfache, bescheidene auf Anker- und Hudlergemälden zu bewundern. Christoph Blocher, der Extrovertierte, der ungeniert zu seinen Ambitionen und Stärken steht. Und Urli Maurer, der sich seinen Ambitionen und Stärken zu genieren scheint. Mit der Wahl von Christoph Blocher in den Bundesrat änderte sich das Verhältnis der beiden. Blocher sei ein großer, starker Baum gewesen, der viel Schatten gespendet habe, sagte Urli Maurer damals. Und das Bild von Christoph Blocher als Schattenspender, der anderen in der Sonne stand, kam auch später wieder.
Wir haben einen Haufen gute Leute und ich denke, wenn der Schatten vom Blocher weg ist, gibt es für die alle mehr Sonne und wir werden die Partei einfach mit neuen Köpfen vornehmen.
Als Christoph Blocher den Wahlkampf 2007 auf seine Person fokussiert habe, seien die Differenzen deutlicher geworden. Die Fokussierung auf Blocher habe Urli Maurer düpiert, sagt Kurt Siegenthaler.
Da war er im Prinzip dagegen, konnte sich aber nicht durchsetzen. Also da hat es immer wieder Widersprüche gegeben, die sich verstärkt haben.
Zum Unglück von Christoph Blocher erhielt Urli Maurer recht. Die Wahlstrategie von Christoph Blocher und seinen Mannen ging nicht auf. Für Urli Maurer ironischerweise kein Unglück. Er jubelte über den Gang in die Opposition.
Das war der Fall, der mir persönlich eigentlich fast am besten liegt.
Wie wahr, denkt man heute. Dennoch, bis gestern hat Urli Maurer Christoph Blocher immer zugedient. Er hat es mit ermöglicht, dass Christoph Blocher nicht von der eigenen Fraktion vor den Kopf gestoßen wurde. Hat es möglich gemacht, dass Christoph Blocher mit auf dem Ticket für die Bundesratswahlen steht. Bald kann der ehemalige Bauernbub die Ernte für seine harte Arbeit einfahren. Am 10. Dezember wird wohl er in den Bundesrat gewählt.
Geraldine Eicher im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und so geht es hier weiter. Der Terror in Indien, woher kommt er und wohin führt er? Die Trickkiste der Pharmaindustrie, wie sie Generika verhindert. Und das Geheimnis von Toyota, wie der japanische Autobauer der Krise trotzt. Auch zwei Tage nach den Anschlägen in der indischen Wirtschaftsmetropole Mumbai halten die Attentäter die indischen Sicherheitskräfte in Atem. Zwar hat die Polizei heute zwei ihrer drei Stellungen gestürmt, doch im historischen Luxushotel Taj Mahal wird noch immer gekämpft. Daniel Voll fasst zusammen.
Die Terroristen im Taj Mahal würden mit der indischen Nationalgarde Katz und Maus spielen, sagen Beobachter internationaler Medien. Sie verfolgen von außen her, wie Sondereinheiten versuchen, das historische Hotel wieder unter Kontrolle zu bringen. Die Terroristen feuern mit Sturmgewehren auf die Soldaten und haben auch schon Handgranaten aus dem Hotel ins Freie geworfen. Für die indischen Militärs sind die Terroristen offenbar kaum greifbar, weil sie laufend den Standort und die Etage wechseln. Die Geiseln im Schlepptau. Die Täter seien mit den Räumlichkeiten bestens vertraut, zitieren Agenturen einen Offizier der Eliteeinheit der indischen Marine. Die indischen Militärs gehen davon aus, dass inzwischen nur noch ein einzelner Terrorist im Hotel unterwegs ist, aber sicher ist dies nicht. Ebenso wenig ist bekannt, wie viele Geiseln noch in Gewalt der Attentäter sind. Die Aktion sei in wenigen Stunden abgeschlossen, heißt es aus Regierungskreisen, doch ähnlich optimistisch war die Einsatzleitung bereits am Donnerstagabend. Geräumt haben Spezialeinheiten der Nationalgarde heute das zweite Hotel Trident Oberoi. Dort habe man über 140 Menschen befreit und drei Terroristen festgenommen. Zwei weitere Attentäter seien getötet worden, heißt es. Die Lage sei unter Kontrolle. Ebenfalls geräumt haben Sondereinheiten nach eigenen Angaben das jüdische Gemeindezentrum. Am Morgen wurden rund 100 Soldaten aus Helikoptern auf das Dach abgeseilt und in Stellung gebracht. Nach Angaben von israelischen Diplomaten konnten 5 Geiseln nur noch tot geborgen werden. Deutlich angespannt hat sich heute das Verhältnis zwischen Indien und Pakistan. Nachdem der indische Außenminister betont hatte, dass die Attentäter aus dem benachbarten Pakistan kämen, warnte sein pakistanischer Amtskollege davor, das Thema außenpolitisch zu verwenden.
Wir haben es im Bericht von Daniel Voll gehört. Nach der Terrorserie erhebt Indien Vorwürfe gegen Pakistan. Doch Pakistan verteidigt sich mit dem Hinweis, es seien nichtstaatliche Akteure, die für den Angriff, die Angriffe verantwortlich seien. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, der Terror sei hausgemacht. Aber das offizielle Indien wolle das nicht wahrhaben. Weshalb zeigt Indien so deutlich auf Nachbar Pakistan? Das fragte ich Dietrich Reetz vom Zentrum Moderner Orient in Berlin.
Man geht davon aus, dass dieser Anschlag ohne äußere Unterstützung oder Hilfe nicht möglich gewesen wäre. Und da denkt man in erster Linie an Verbindungen zwischen Gruppen, die in Kaschmir operieren, und Pakistan. Damit ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass die Angreifer auch Unterstützung hatten oder kooperiert haben mit Gruppen oder einzelnen Akteuren aus Indien selber.
Wäre denn der Nährboden vorhanden für eine zunehmende Radikalisierung der muslimischen Bevölkerung?
In Indien verzeichnen wir in den letzten 2 Jahren generell eine Zunahme von Konflikten, die auf ethnische und religiöse Probleme zurückgehen. Das betrifft nicht nur die 4-5 großen Anschläge mit Bezug auf den Islam im letzten diesem Jahr, sondern auch Übergriffe von Hindu-Nationalisten auf Christen. Es gab eine Reihe von Bombenattentaten in Assam. Tamilen spielen immer noch eine Rolle in der radikalen Szene. Also wir haben generell eine sehr starke Zunahme von radikalen Ausbrüchen zu verzeichnen, die man jedoch ins Verhältnis setzen muss zu der riesigen Größe des Landes. 1 Milliarde Menschen, und auch unter den 150 Millionen Muslimen gibt es ganz unterschiedliche Tendenzen.
Wie ist denn die Stellung in der Gesellschaft dieser muslimischen Bevölkerungsgruppen?
Diese 150 Millionen Muslime verteilen sich sehr ungleich über das Land. Es gibt sehr verstreute Regionen, wo Muslime dominieren. In anderen sind sie nur kleine Grüppchen oder kleine Minderheiten, sodass man eigentlich kein generelles Urteil über die Rolle oder die Stellung der Muslime abgeben kann. Gleichwohl besagen statistische Untersuchungen von Ökonomen und Soziologen der letzten Zeit, dass Muslime eher vielleicht als andere Volksgruppen zu den Verlierern der Modernisierung gehören, zumindest in den unteren Volksschichten.
Was ist Ihre Einschätzung, diese Diskriminierung? Ist die vorhanden?
Muslime sind im indischen Kontext schon so etwas wie die Underdogs, wenn man das mal so bezeichnen wollte. Es gibt ganz viele unterschiedliche Formen von Diskriminierung in der indischen Gesellschaft. Unter denen ist die Diskriminierung von Muslimen, wo sie stattfindet, nur eine. Wahrscheinlich in viel größerem Umfang findet sie immer noch statt gegenüber sozial niedrigstehenden, ob Muslime oder Hindus oder andere Anhänger oder gegenüber den Kastenlosen. Also soziale Diskriminierung, kulturelle Diskriminierung ist in der indischen Gesellschaft bis heute ein sehr weit verbreitetes, ein sehr akutes Problem.
Und die Politik kümmert sich zu wenig um diese Diskriminierung.
Indien hat eine sehr umfangreiche Politik von Quoten und positiver Diskriminierung entwickelt, um die Nachteile von ärmeren oder ungebildeten Bevölkerungsschichten auszugleichen. Gleichwohl dauert so etwas Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, um wirklich konkrete Spuren zu hinterlassen. Man kann auch keinen direkten Zusammenhang unbedingt herstellen zwischen der Antidiskriminierungspolitik, bestimmten Vorkommnissen zur Diskriminierung und dieser Militanz, weil in der Regel diese militanten Gruppen sich selten oder wenig auf die soziale Stellung der Muslime berufen. Wenn überhaupt innerindische Vorkommnisse zum Anlass genommen werden, sind es meistens Zwischenfälle inner- oder zwischenreligiöser Gewalt oder es ist eben ein solcher Konflikt wie der Kaschmir-Konflikt, wo man protestiert dagegen, dass Indien dort die Kontrolle ausübt und auch eine Art Bürgerbewegung mit Gewalt unterdrückt, wo es von Seiten der Armee und der Polizei auch zahlreiche Menschenrechtsverletzungen gibt, genauso wie von Seiten der militanten Islamisten.
Indien wählt nächstes Jahr. Erwarten Sie einen Zulauf zum Beispiel für die hindu-nationalistische BJP?
Im jetzigen Moment könnte man das natürlich vermuten, da die BJP sich immer versucht hat zu profilieren als eine sehr antipakistanische und zum Teil auch antimuslimische Kraft. Gleichwohl ist das auch ein Problem für diese rechtsgerichtete Partei. Damit hat sie ihre Wählerbasis auch künstlich eingeschränkt und damit konnte sie auch nicht wirklich zu einer konservativen Volkspartei werden. Es bleibt daher noch abzuwarten, wie die Ereignisse verlaufen. Im Moment sieht es auch nicht unbedingt danach aus, dass es zu einer massiven Zuspitzung der Beziehungen zwischen Indien und Pakistan kommt. Die gegenwärtige pakistanische Regierung, die sich selber unter massivem Druck befindet, auch von militanten Kräften im Land, hat außerordentliche Schritte unternommen, um auf Indien zuzugehen. Sie wird beispielsweise zum ersten Mal ihren Geheimdienstchef nach Indien entsenden, damit er die indische Regierung unterstützt bei der Aufklärung der Attentate.
Dietrich Rietz vom Berliner Zentrum Moderner Orient. Die EU-Kommission übt harsche Kritik an der Pharmaindustrie. Die Einführung von preiswerten Generika, also Kopien von bekannten Medikamenten, deren Patentschutz ausgelaufen ist, werde systematisch verhindert. Dadurch blieben die Medikamente teuer und es entstehe Schaden in Milliardenhöhe. Für die Patienten und die Krankenkassen aus Brüssel, Thomas Oberer.
In ihrem Bericht über den Pharmasektor zählt die EU-Kommission eine ganze Reihe von Verzögerungstaktiken auf. So würden die Pharmafirmen ihre Produkte zum Beispiel vor dem Patentablauf leicht verändern, um Zeit zu gewinnen. Oder sie verstricken Generika-Hersteller in komplizierte gerichtliche Patentstreitigkeiten. Diese könnten Jahre dauern und schreckten so potenzielle Konkurrenten ab. Wettbewerbskommissarin Nelly Kroes sparte nicht mit plakativen Beispielen. Bei einem Medikament etwa habe man gleichzeitig fast 1300 Patente in allen EU-Ländern gefunden.
The worst example, by the way, we found of this method, so the patent clustering, was 1300 separate patent filings across the EU for one single medicine.
Dies rieche doch ziemlich stark nach Missbrauch, meint Kroes. Die angegriffene Pharmaindustrie wehrt sich mit den bekannten Argumenten. Man verteidige bloß das eigene geistige Eigentum, meint Thomas Kurni vom Schweizer Branchenverband Interpharma, der bei dieser Generika-Untersuchung die Interessen aller europäischen Pharmafirmen vertritt.
Firmen, die insgesamt rund 1.500 Millionen Franken dafür ausgeben, um ein neues Medikament auf den Markt zu bringen, dass diese Firmen auch ihr geistiges Eigentum schützen wollen, schützen müssen, das ist der Grund, weshalb man viele Patente auch anmeldet.
Außerdem, betont Kurni, arbeitet die EU-Kommission mit Extrembeispielen. In einzelnen Fällen könne es tatsächlich zu Fehlverhalten kommen, meint Kurni, und dies sei auch zu bestrafen. Er betont aber, das gesamte System funktioniere. Eigene Untersuchungen hätten sogar gezeigt, dass Generika im Gegenteil immer schneller auf den Markt kämen. Die europäischen Generika-Hersteller widersprechen und begrüßen die Kritik der EU-Kommission. Die Pharmafirmen gingen sehr wohl systematisch vor. Mit Heerscharen von Anwälten versuchten sie der Konkurrenz das Leben schwer zu machen. Die Zeche dafür zahlten die Patienten, die Krankenkassen und schließlich die Steuerzahler. Besonders kritisiert EU-Wettbewerbskommissarin Kroes, dass die Pharmafirmen die Generika-Konkurrenz zum Teil finanziell ruhig zu stellen versuchten. Es werde Geld bezahlt, damit Nachahmerprodukte gar nicht erst auf den Markt kämen. Kroes meinte bildhaft, das sei wie wenn jemand in den eigenen Garten komme und man dann versuche, ihn mit etwas Geld dazu zu bringen, wieder zu verschwinden.
If I know that you are entering my garden, then I try to make a deal with you that you get a bit of payment and then you stick out of my garden.
Auch in dieser Praxis sieht die Pharmaindustrie kein echtes Problem. Solange nicht verdeckt gezahlt werde, seien solche Abfindungen ganz normal, meint Thomas Kurni.
Wenn man die nicht hätte, dann wären die Gerichte heillos überfordert, weil so viele Fälle könnten die gar nicht bewältigen. Deshalb ist das eigentlich auch ein Teil des Systems, dass wenn immer es geht, das haben wir ja bei uns auch in der Zivilgerichtsbarkeit, dass man sich außergerichtlich einigt.
In den nächsten Monaten will die EU-Kommission nochmals die Meinungen aller Beteiligten anhören. Sie werde aber nicht zögern, Strafverfahren einzuleiten, machte EU-Wettbewerbskommissarin Kroes heute klar, wenn sich der Verdacht auf Verletzung der Wettbewerbsregeln verstärke. Und wer Kroes kennt, weiß, dass sie dies durchaus ernst meint und auch den Kampf mit der mächtigen Pharmaindustrie nicht scheut.
Das war ein Bericht von Thomas Oberer. Die US-Autoindustrie habe kaum Überlebenschancen. Zu diesem Schluss kam jüngst ein Branchenkenner hier im Echo der Zeit. Denn die Amerikaner hätten so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen könne bei der Fabrikation von Autos. Jetzt, in der globalen Krise, ist die Autoindustrie fast überall unter Druck, nicht nur in den USA. Auch in Europa und sogar in Asien. Genau dort aber denkt der japanische Branchenleader Toyota dennoch weiterhin an Expansion, an die Fortsetzung des eigenen Siegeszugs rund um die Welt. Aus Tokio, Martin Fritz.
Qualität, Qualität, Qualität. Mit diesem Mantra hat Toyota in den letzten 10 Jahren langsam aber sicher einen Wettbewerber nach dem anderen überholt. Letztes Jahr fuhren die Marken der Toyota-Gruppe, dazu gehören noch Lexus, Daihatsu und Hino, einen Rekordgewinn von netto 21 Milliarden Franken ein. Auch das erfolgreichste Auto der Welt ist ein Toyota. Der Corolla verkaufte sich über 30 Millionen Mal. Ein Fabrikbesuch in der Stadt Toyota verrät einige Ursachen für den Erfolg der Japaner. Zahllose Roboter erledigen alle groben Vorarbeiten wie Schweißen und Lackieren. Dann montieren 3- bis 5-köpfige Teams die Autoteile zusammen. Im Schnitt hält sich jeder Arbeiter nur etwas mehr als eine Minute mit jedem Fahrzeug auf. Dabei macht er wenige, möglichst einfache Handgriffe. Wird ein Problem festgestellt und nach 30 Sekunden nicht behoben, bleibt das Band komplett stehen. Jeder darf die Reißleine ziehen und die Fabrik stoppen. Aus diesem Grund hat ein fabrikneuer Toyota im Schnitt nur einen einzigen Fehler. Toyota folgt einer eigenen Produktionsphilosophie. Kerngedanke ist die ständige Verbesserung, auf Japanisch Kaizen. Letztes Jahr machten die Mitarbeiter dafür 600.000 Vorschläge. Toyota-Mann Tatsushi Hirooka erklärt, wir müssen nicht jeden Tag einen Vorschlag machen, aber das Streben nach ständiger Verbesserung ist für jeden von uns ein Ziel bei der Arbeit. Auch in der schlanken Produktion hat Toyota weltweit den Maßstab gesetzt. Bis zu 7-mal täglich müssen die Zulieferer in einem Toyota-Werk vorfahren. Eine Toyota-Fabrik in Frankreich kommt ganz ohne Lager aus. Problemlos montiert man auf einem Band 3 Modelle gleichzeitig. Alles mit dem Ziel, besser, schneller und preisgünstiger Autos zu bauen. Toyota wringe trockene Handtücher aus, heißt es im japanischen Volksmund. Das Kostenbewusstsein zeige sich in kleinsten Details, erklärt Kengo Uesugi, ein Bewohner der Stadt Toyota. Die Bleistifte werden bei Toyota so lange benutzt, bis sie ganz klein sind. Dann steckt man eine Verlängerungskappe auf den Stummel, damit auch das letzte Stück vom Bleistift nicht vergeudet wird. Für seinen rasanten Aufstieg musste Toyota zuletzt einen Preis bezahlen. Die Zuverlässigkeit der Autos ging zurück. Doch die Firma blies sofort zur Qualitätsoffensive. Inzwischen werden wieder weniger Fahrzeuge in die Werkstatt zurückgerufen. Nach dem Absturz von General Motors, Chrysler und Ford ist Toyota unangefochten die Nummer 1 der Branche. Doch ein Toyota-Mann betont, an die Nummer 1 denken wir nicht, das ist bei uns kein Thema. Dafür steht jetzt die Weltwirtschaftskrise ganz oben auf der Agenda. Die steile Erfolgskurve erlebt gerade einen scharfen Knick. Umsatz und Gewinn brechen kräftig ein. Die Toyota-Gruppe wird nächstes Jahr nur etwas mehr als 8 Millionen Fahrzeuge verkaufen und nicht die geplanten 10 Millionen. Die Absatzkrise trifft den Konzern zu einem ungünstigen Zeitpunkt. In vielen Ländern sind neue Fabriken schon geplant oder bereits im Bau. Dennoch will Toyota keine festangestellten Mitarbeiter entlassen und weiter in die Zukunft investieren. Die Japaner setzen dabei vor allem auf neue Modelle mit Hybridmotor und auf den kompakten Stadtflitzer IQ. Toyota dürfte daher auf Erfolgskurs bleiben. In den USA hat man zwar zuletzt weniger Autos verkauft, aber seinen Marktanteil auf die neue Rekordmarke von 18% gesteigert.
Martin Fritz in Tokio hat berichtet. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war das Echo der Zeit vom Freitagabend. Verantwortlich war Urs Bruderer. Für die Nachrichten Kurt Witschi, am Mikrofon Hans Ineichen. Die Zweitausgabe wie üblich um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 News und der Musikwelle. Und ab 20 Uhr im Internet unter drs.ch.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.